Hi, my name is Ed Zaleski. I host Don't Poke the Bearcast with Joe Gold, which is a Hertha podcast primarily for fans and supporters in North America. I am a Hertha supporter from Cleveland, Ohio. I fell in love with the club first with FIFA 2000, just going around playing with random teams, and I found the, the really strong team from 2000 with Michael Preetz that did well in the Champions League. And then I studied at the University of Leipzig in 2008, 2009. And my then girlfriend, now wife, got me a Hertha shirt for Christmas. And just going to the Olympiastadion and experiencing match day, it solidified that love that continues to this day, all the way in Cleveland, Ohio. And I'm just proud to be part of this worldwide Hertha community. Aho hei, eto bese.
Exil Hertana, der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Auf geht's. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil Hertana, ich bin Bremchen und grüße euch zur 96. Episode des Exil-Hertaner Podcast. Das mit der Episode ist gar nicht so wichtig, aber die 100 ist ja gar nicht mehr weit, deshalb erwähne ich das immer. Ich brauche heute unbedingt seelischen Beistand, um dieses 3 zu 2 zu verarbeiten. Und dabei hilft mir hoffentlich der Lukas in Florida. Sei gegrüßt.
Hallo, danke für die Einladung.
Gerne. Ey, ich freue mich, dass das heute geklappt hat. Und ich muss mich nochmal bei dir bedanken. Wir haben ja viel noch abgestimmt gemacht und getestet. Auch dafür nochmal Dank. Das sieht ja immer keiner. Das kriegt ja immer keiner mit bei so einem
Ja, klar.
Podcast.
Ach, gerne. Danke dir für den Aufwand.
Gerne. Wir haben vorhin, beziehungsweise das habe ich ja jetzt dann noch mit rein, werde ich dann noch mit reinschneiden, den Ed Zaleski gehört, der den Poke the Bearcast macht. Dein Englisch ist einfach besser. Ich kann versuchen, es zu übersetzen, falls du sagst, ich mache das auch. Wer soll es machen von uns beiden? Ich
Mach
bin.
du mal lieber.
Okay, also der Ed, der ist so nett, der hat das aufgesprochen. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich ganz gerne diese Podcast-Crossover gemacht habe, aber das ist mit englischen Podcasts etwas schwieriger, weil erstens mein Englisch nicht gut genug ist und das Ganze hier ja auch ein deutscher Hertha-Podcast ist. Und ich habe dann vorgeschlagen oder ihm angefragt, ob er zumindest mal einen Gruß senden kann, eine Minute. Und deswegen hat er das gemacht. Das hat er natürlich auf Englisch gemacht. Er hat sich halt vorgestellt. Denn also er, Ed Zaleski und der Joe Gold, die haben einen Podcast, Don't Poke the Bearcast. Der Ed ist in Cleveland, Ohio und offensichtlich mal durch FIFA 2000 auf Hertha aufmerksam geworden, weil die damals noch ein richtig gutes Team waren. Und er hat dann so um 2008 in Leipzig studiert und seine heutige Frau, die hat ihm, ach so, habe ich das jetzt eigentlich erwähnt, durch FIFA ist er hat zwar
Ja.
aufmerksam geworden, aber er konnte natürlich noch nicht hin. Und durch das Studium in Leipzig, da hat ihm seine Frau dann ein Shirt zu Weihnachten geschenkt und die sind dann auch noch ins Olympiastadion gegangen. Das hat dann, ja, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig verstanden habe. Also seitdem ist er wohl Fan oder das hat das wohl manifestiert, wenn ich das richtig verstanden
Genau,
habe.
richtig übersetzt. Also, ja, die Wege sind immer schwierig, also verschiedene
Ja,
zum
und
Verein.
er hat noch gesagt, er ist stolz, der weltweiten Hertha-Community zu sein. Das fand ich auch besonders gut. Lukas, du bist in Orlando, du bist in Florida,
Genau.
auf Zeit. Das kannst du nachher nochmal erzählen. Ich liebe es ja immer, wenn die Leute sich ein bisschen vorstellen und so sagen, wo sind sie geboren, wo sind sie aufgewachsen und wie sind sie Hertha-Fan geworden. Und ja, wäre großartig, wenn du das auch machen könntest.
Na klar, genau. Ich bin Lukas, ich bin 24 Jahre alt und ich bin gebürtiger Berliner und habe auch bis auf mal so ein paar Monate Ausnahme für ein Praktikum in Berlin gelebt. Ich bin groß geworden in Steglitz-Zehlendorf in Lichterfelde. Und wohne, wenn ich jetzt nicht gerade im Auslandssemester bin, in Wilmersdorf. Also sehr nah am Olympiastadion. Genau.
Praktisch, sehr praktisch.
Praktisch. Ja, es ist praktisch. Es sind 20 Minuten Tür zu Tür. Hat schon was bei Heimspieltagen. Kann ich nur.
Wie kamst du denn zu Hertha?
Also ich habe Fuß. Es war ein relativ steiniger Weg, muss ich sagen. Also ich habe Fußball, so als ich noch so jünger war, also die Zeiten, wo man quasi anfängt so sich dafür zu interessieren, so 6, 7, 8, und alle meine Freunde halt Fans waren, war es halt bei mir so, dass ich damit noch gar nichts anfangen konnte, weil meine Eltern beide wirklich gar keine Ahnung von Fußball hatten. Und dann kam die WM 2006 und irgendwie hat es dann einfach Klick gemacht, weil wir halt die Spiele geschaut haben, weil es irgendwie sein musste. Es ist halt Pflichtprogramm immer gewesen. Und ja, dann bin ich dadurch irgendwie so den emotionalen Weg zum Fußball gefunden. Und ja, und dann war ich direkt beim ersten Spiel nach der WM bei Hertha im Stadion. War ein 4 zu 0 gegen Hannover 96.
Oh,
Viel besser
schön.
wurde es danach gefühlt auch nicht mehr. Es war auch das erste Heimspiel von Patrick Ewert zum Beispiel, habe ich neulich mal gelesen. Und ja, und irgendwie hat es mich dann verschlagen, habe mich in den Verein verliebt. Bin auch dann im April, also das Spiel war im August und ich bin im April 2007, also quasi nicht mal ein Jahr später, auch direkt Mitglied geworden und seitdem auch immer geblieben. Genau.
Hattest du eine Dauerkarte, als wenn du in Berlin warst?
Ja, ich habe eine Dauerkarte seit 2010. Genau, also ich habe jetzt wirklich schon mit der Ausnahme dieser Corona-Saison 12 Jahre eine Dauerkarte und sitze da mit meiner Mutter, die sich tatsächlich dann auch irgendwann in Hertha verliebt hat und dann
Ah,
auch mit
cool.
mir Fan geworden ist. Genau, und dann sitze ich seit der ersten Zweitligasaison im Oberring 41-1.
Das finde ich cool,
Genau,
dass
und gehe
deine
auch
Mutter
eigentlich.
mitgeht. Hab noch nie gehört. Ich kenne nicht viele, die mit Mutter hingehen. Aber ich mag's.
Ja, es ist besonders. Meine Mutter hat, ich glaube, am Anfang ist sie so ein bisschen so, ja gut, da war ich halt 12, da kann ich nicht alleine zum Fußball gehen. Und sie ist dann einfach, hatte ich, glaube ich, denke ich mal einfach, sie fand es, glaube ich, schon immer interessant so, weil sie fand es halt einfach eine gute Aktivität so zu machen. Aber ja, ich glaube, am Anfang ist sie wirklich dann mitgekommen, so als Aufpasserin. Aber ich glaube, diese Zweitliga-Saison, die war ja unglaublich erfolgreich, auch so vom Spielerischen. Ist ja irgendwie auch, also da haben wir halt mal gewonnen. Und ja, sie hat's dann auch gefallen und sie ist dann auch kompletter Fan geworden und guckt die Spiele auch, wenn ich jetzt nicht da bin und geht jetzt auch immer teilweise sogar alleine hin, beziehungsweise sind irgendwelche Leute mit und ja, die ist auch totaler Fan, ist komplett mit dabei, ja.
Die
Und mein
Frage kommt.
Vater, es kann jetzt mal so ein
Ja.
gegens Klischee, mein Vater hat gar keine Ahnung vom Fußball, wirklich 0,0.
Hast du denn selber
Also,
Fußball gespielt eigentlich?
ich hab auch relativ früh dann angefangen zu spielen. Also ich habe dann 2007, quasi ein Jahr nachdem ich Fan geworden bin, auch direkt angefangen zu spielen. Erst beim SCC, das ist in Charlottenburg. Und dann nach 2 Jahren bin ich zum BSV 92 gewechselt. Das ist in Wilmersdorf, also um die Ecke quasi. Das ist Stadion Wilmersdorf, werden wahrscheinlich einige kennen, wegen dem Eisstadion auch. Und dann habe ich da relativ lange gespielt. 6 Jahre bis 2015. In 2015 war ich dann so an dem Punkt, dass lag wirklich ein bisschen am Trainer. Das war ein guter Trainer, sehr leistungsorientiert. Und ich muss zugeben, ich war jetzt wirklich nicht der Beste am Ball. Und da hatte ich halt irgendwie so ein bisschen die Lust verloren, aber ich wollte irgendwie nicht aufhören, weil bin immer super gerne hingegangen, hatte auch immer Spaß mit den Leuten und ich hatte auch immer das Gefühl, ich war wichtig für die Mannschaft, einfach nur so als Existenz. So, vielleicht bei Hertha wäre es vielleicht ein
Du
Selke.
warst der Boateng.
Ja, so kann man
Nicht
sagen,
immer
bloß das
gespielt, aber
Boateng war nicht
wichtig
mehr.
für die Mannschaft.
Genau, ja. Und dann hat der Jugendleiter mich gefragt, so, hey, wir brauchen in der F-Jugend noch einen Co-Trainer. Und ich weiß, du willst nicht gehen, aber du willst irgendwie spielen. Hast du denn nicht Lust darauf? Und dachte ich so, ja, warum machst du das nicht? Und dann habe ich als Co-Trainer angefangen in der F-Jugend und bin dann immer weiter aufgestiegen. Also habe dann 3 Jahre lang F-E-Jugend gemacht und irgendwann bin ich dann aufs Großfeld gewechselt, habe dann 3 Jahre lang eine C-Jugend gemacht, beziehungsweise B-Jugend, die sind jetzt schon 17 Jahre alt, also wirklich auch schon sehr alt, und habe dann letzte Saison auch tatsächlich das erste Mal komplett eine Saison alleine gemacht, als C-Jugendtrainer. Genau, und wenn ich wieder nach Berlin gehe, geht es auch direkt wieder weiter. Also mich kribbelt es manchmal ein bisschen, ehrlich gesagt, weil ich immer mir die Ergebnisse vom Verein anschaue. Und keine
Fieberst
Ahnung,
noch
also
mit?
ja, ich fieber mit, also es geht wirklich, ich bin halt auch schon wirklich 12, sogar schon 13 Jahre dabei. Und man hat halt irgendwie auch eine Vereinsidentität. Und ja, das ist irgendwie so meine
Wobei,
zweite Liebe nebenher.
E- und F-Jugend ist aber Flöhe hüten ist einfacher, oder? Muss auch erst mal lernen.
Ja, es ist ganz lustig, weil die F-Jugend damals, das war die C-Jugend, als ich angefangen habe, die Mannschaft, habe ich jetzt als C-Jugend wieder übernommen. Und dann hast du den direkten Kontrast mit eigentlich, natürlich wechseln da auch vier Leute, aber da hast du so den Kern mit so fünf, sechs, sieben, acht Leuten, die natürlich genau die gleichen sind.
Du kriegst ja
Und da hast
richtig
du auch
mit,
den
wie die
direkten Kontrast.
groß werden.
Ja,
Das
ja,
wächst
ich.
einem ja auch, die wachsen einem auch ans Herz, oder?
Ja, also da fühle ich mich auch mit 24 Jahren irgendwie auch schon ein bisschen alt, muss ich zugeben.
Nee,
Wenn dann
boah.
auf all.
Soll
Ja.
ich da sagen?
Ja. Nee, genau, nee, aber das ist so neben Hertha eine wichtige Sache, die ich gerne mache. Und es gibt einem einfach viel. Ich denke, jeder Fußballtrainer kann das auch bestätigen, dass es einfach auch manchmal ganz guter Abstand zu Hertha ist, weil es halt Fußball ist, aber auf eine andere Art und Weise.
Glaube ich, ja. Die Frage nach dem Lieblingsspiel darf nicht fehlen. Ich habe ein bisschen Angst, du hattest vorher schon gesagt, du hättest einige jetzt. Das bin ich gespannt.
Ja, also natürlich kann man bei den Lieblingsspielen kann man natürlich immer so diese von dem Ergebnis her sagen, also die coolen Spiele, wie jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, 6-1 gegen Frankfurt am ersten Spieltag. Bei mir ist es relativ spezifisch, und zwar ist es ein 3-1 gegen Hoffenheim. Ich weiß nicht, ob dir jetzt direkt was in den Kopf schießt. Hast du eine Idee?
Ja, ich sehe einen Raphael aufs Tor stürmen, ganz zum Schluss
Genau.
wahrscheinlich. Ist es das?
Genau, richtig. Das war 2012, war die Ausgangssituation. Köln musste verlieren, aber die hat gegen Bayern gespielt. Also war schon relativ früh klar, glaube ich, auch im Spiel, dass die nicht gewinnen werden. Musste ausnahmsweise mal für Bayern sein. Und Hertha traf damals mit dem neuen Trainer Otto Rehhagel, mit dem neueren Trainer, sagen wir es mal so, auf den alten Trainer, der uns in der Winterpause verlassen hatte, Markus Babbel. Und Hertha musste gewinnen, und es war eigentlich auch relativ wenig Hoffnung da, aber ist dann auch in der ersten Halbzeit 2-0 in Führung gegangen, schon relativ früh. Ich glaube, es ist zweimal Ben Hatira. Und da hat dann noch der Ryan Babbel von Hoffenheim auch eine rote Karte bekommen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Und ja, sah dann auch alles ganz gut aus. Dann hat Hoffenheim aber, ich glaube, kurz vor Ende den Anschlusstreffer gemacht. Und dann gab es halt diese legendäre Situation. Ecke
Für
für
Hoffenheim.
Hoffenheim, Torwart mit vorne. Und weil nicht jeder, der gespielt hat, weiß ja, wie es als Verteidiger bei einer Ecke ist. Pure Chaos, kann alles passieren. Jeder Schritt kann irgendwie schief gehen. Also eine Ecke ist wirklich immer ein gewürfelt. Genau, Ball wird vom Hertaner rausgeköpft. Der eine Hoffenheimer am Strafraum kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Raphael übernimmt und läuft gefühlt, in Erinnerung von mir sind es irgendwie 5 Minuten, auf das leere Tor zu. Gibt es auch ein wunderschönes YouTube-Video, das kennst du
Ja.
wahrscheinlich auch. Muss einfach mal das Spiel googeln, wenn man das sehen will. Und war einfach so unendliche Freude dann Situation, weil das so lange angehalten hat. Und ja, es war irgendwie auch so, auch wenn es im Nachhinein dann nicht geklappt hat mit der Relegation, mit dem Klassenerhalt, war das damals irgendwie, fand ich, hat mich damals irgendwie total mitgenommen und beeindruckt. Und das ist immer noch, wenn ich daran denke, kriege ich immer noch so eine Gänsehaut.
Ich
Genau.
weiß nicht, ob das so klar herauskam. Im Prinzip Hertha musste dieses Spiel gewinnen, um noch wenigstens in die Relegation zu kommen.
Genau, ja.
Hätte Hoffenheim mit dieser Ecke das 2:2 gemacht, wäre Hertha direkt abgestiegen. Und so hatte man zumindest noch die Hoffnung, wenigstens über die Relegation sich zu retten, was ja jetzt diesen Sommer tatsächlich geklappt hatte.
Ja.
Aber ich kann mich an ein Video erinnern, wo irgendjemand als Raphael auf dieses Tor zuläuft, mehr oder weniger schon fast allein, immer ruft: Zieh! Zieh!
Ja.
Zieh! Und es ist ein Jubel in diesem Stadion. Da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich das sehe. Weil
Ja.
wirklich alles völlig ausrastet ohne Ende, weil da war klar, sie haben die Relegation geschafft. Und das siehst du auch. Also bei diesem Kameraschwenk, du siehst Leute völlig aus dem Häuschen und
Totale Ekstase
ja,
beschreibt
aber
euch ganz
wirklich,
gut. Das
so
ist
sah es
wirklich
aber auch wirklich aus.
ja.
Ja, wenn es ein Lieblingsspiel gibt, gibt es vielleicht auch ein Horrorspiel. Auch da hat
Ja.
Hertha ein großes Angebot an Spielen. Jetzt bin ich gespannt.
Wow. Ja, das war auf jeden Fall deutlich einfacher zu finden als das Lieblingsspiel. Also da gibt es auf jeden Fall mehr Auswahl.
Ja.
Das Horrorspiel ist wahrscheinlich auch ein bisschen Mainstream, weil da ist 2 Spiele später oder ein Spiel später, das Relegationsspiel gegen Düsseldorf. Ich glaube, inhaltlich muss ich gar nicht dazu viel zu sagen. Da wird wahrscheinlich jedem Herthaner oder jeder Herthanerin
Also
direkt
eigentlich
wieder
müsste das jeder Hertha-Fan kennen. Ich kann mir das nicht vorstellen.
der kalte Schauer den Rücken runterlaufen. Ja,
Der
das Spiel,
positiv besetzte Platzsturm war das.
der positiv besetzte Platzsturm, ja. Das Schlimme an dem Spiel fand ich, war jetzt gar nicht unbedingt, dass wir dann abgestiegen waren. Ich fand, das Schlimme war so, das Spiel war ja eigentlich nicht vorbei am Ende nach dem Abpfiff, also nach dem offiziellen Abpfiff. War das Spiel ja, da gibt es ja aus Düsseldorfer Sicht, gab es ja anscheinend 2 Abpfiffe. Das Spiel war ja nicht vorbei. Es hat sich ja noch ewig lange mit diesem
Ja.
Verfahren gezogen. Und ich glaube, es war wirklich erst im, boah, ich weiß, da war ich schon im Sommerurlaub mit meinen Eltern, als es offiziell durch war. Und das fand ich damals so schlimm, weil man hat sich dann irgendwelche Live-Ticker von Gerichtsverhandlungen angeschaut und du hattest einfach nicht die Gewissheit. Also wären wir jetzt im Mai abgestiegen, dann wäre man halt natürlich ein paar Tage traurig gewesen und es wäre nervig gewesen, aber wäre es halt so, hättest es halt abgeschlossen gehabt. Und das fand ich bei der Sache so schlimm, dass es halt quasi gar nicht aufgehört hat. Es
War
war ein
so ein
Schrecken ohne Ende.
Schwebezustand, ja.
Ja, es war so ein ging so lange.
Ja.
Genau.
Naja, zum Glück ist lange vorbei. Düsseldorf ist
Ja.
unten, wir sind oben. Mal gucken. Ich hoffe,
Die
das
Gerechtigkeit hat
bleibt
gesiegt, ja.
ein bisschen. Ja, es ist eine. Ich habe da jetzt nicht so den Beef mit Düsseldorf.
Auch nicht, ja.
Bin da etwas entspannter. Du bist, also erstmal danke fürs Vorstellen. Jetzt in Florida, in Orlando. Warum? Wie kommt's?
Genau, ich studiere Business Administration in Berlin an der HWR. Das ist eine Hochschule und ich hab da vorne eine Ausbildung gemacht als Veranstaltungskaufmann. Und die HWR hat mehrere Partnerunis, die sind auf der ganzen Welt verstreut auch. Und genau, eine der Partnerunis ist die University of Central Florida. Das ist quasi die UCF. Das ist wahrscheinlich der geläufige Name. Vielleicht werden es ein paar Football-Fans kennen vom College Football. Ist wie gesagt eine Partneruni von meiner Uni und wir haben die Möglichkeit, uns für Auslandssemester, also quasi wie Erasmus, zu bewerben. In den USA ist es kein Erasmus. Genau, und dann ist man aber, bin ich jetzt hier von August bis Dezember Gaststudierender. Genau, und studiere hier an der Uni auf dem Campus.
Ja, also nicht wie ich, Exil-Hartaner offensichtlich auf Dauer, sondern Exil-Hartaner auf Zeit. Ist ja auch mal eine
Das trifft
besondere
perfekt, genau, ja.
Erfahrung. Wie lebt sich's in Orlando? Ich weiß nicht, wie gut du die USA vorher kanntest oder wie oft du da schon warst. Was beschreibt die ganze Stadt denn ganz gut? Es klingt ja erstmal nach einer Universitätsstadt, da sind viele Studenten. Da
Genau,
erwarte ich ja
also
schon mal eine partyfreundliche Umgebung.
das trifft ganz gut. Also ich habe relativ viel USA-Erfahrung. Also ich war an der Ostküste und ich habe auch, wie ich vorhin schon meinte im Vorgespräch, Familie in Ohio. Und war da schon, boah, fünfmal. Also ich habe schon einige USA-Erfahrungen und auch wirklich USA-Erfahrungen, die jetzt nicht die Großstädte sind. New York ist natürlich noch was anderes als jetzt zum Beispiel Orlando oder Ohio. Ja, Orlando ist sehr amerikanisch, muss ich sagen. Es ist halt immer noch Florida. Aber ich wohne hier in einer sehr großen Universitätsbubble. Also ich wohne 10 Minuten weg von der Uni. Und es ist halt einfach, ja, es ist irgendwie, in den USA ist immer irgendwas los, ist alles laut, alles groß. Ist gewöhnungsbedürftig, manchmal nervt es dich, aber wie du schon meintest, man kann vor allem an der Uni hier wirklich viel erleben, viel Party machen, super viele Events mitnehmen. Also ich fühle mich ein bisschen wie, als wäre ich im Urlaub, muss ich zugeben, weil das
Oh
Wetter halt
ja.
auch, wie gesagt, wenn ich jetzt hier rausgucke, ich habe vor allem zwischen Spielen und Aufnahme überlegt, ob ich mich an den Pool setze.
Ja, 32 Grad hast du da, ne?
32 Grad habe ich gerade. Ist ein bisschen besser geworden. Am Anfang war die Luftfeuchtigkeit bei 100%. Was wirklich, also es fühlt sich dann wirklich an wie 40, 45 Grad. Ich habe es noch nie in meinem Leben so warm gehabt. Aber nee, also Florida ist, es gibt hier ein Zitat, ist der Florida gilt als größter Freizeitpark der Welt. Ich finde, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also Orlando an sich ist, also die Downtown, also die Innenstadt, muss man sagen, ist relativ unspektakulär. Es gibt einen großen See, ein paar große Häuser, aber mehr eigentlich nicht. Orlando lebt eigentlich zum größten Teil von diesen ganzen Freizeitparks. Also es gibt Disney World, leider gibt es SeaWorld, dann gibt es die Universal Studios und das sind halt alles Multimilliarden sogar, Parks und darum dreht sich eigentlich alles hier. Also du kannst wirklich kaum Schritt machen, ohne irgendwas von Disney hier zu sehen.
Okay, das wirkt ein bisschen surreal. Wie ist es denn sonst im Alltag? Also es ist ja, ich liebe ja, es gibt wahnsinnig viele YouTuber, die in ein anderes Land gereist sind oder die wirklich ganz rübergezogen sind. Und ich liebe die, wenn die erzählen über die kleinen und großen Unterschiede im Alltag. Also wo man sich manchmal wundert, wo es wunderherrliche ist auch schön, wo es herrliche oder wunderschöne Missverständnisse gibt. Was ist dir so aufgefallen, so an typischen Unterschieden, wo du sagst, boah, das ist hier so anders oder manchmal niedlich, manchmal doof vielleicht?
Ich kann erstmal eine doofe Sache sagen. Das auch hier ist ein bisschen kleinlich, aber es hat auch hier schon in meinen. Ich wohne mit vier, wir sind insgesamt zu viert in einem Haus. Und Klimaanlagen sind hier für uns ist nicht nur für uns Deutsche, sondern für alle Europäer sind die Klimaanlagen absolutes Problem. Also die Klimaanlage läuft hier im Haus und überall in jedem Gebäude 24/7 durch. Du hast immer die Klimaanlage an. Und die ist dann teilweise auch so, ich denke, der Durchschnitt, auf welcher Temperatur die ist, sind 64 Fahreneinheit, das sind so knapp 13 Grad.
Ach du Scheiße.
Und die läuft halt komplett durch. Und das ist irgendwie normal anscheinend, dass du, wenn du 35 Grad draußen hast, mit einem Pulli drin, also du musst, wenn ich zur Uni gehe, muss ich einen Pulli mitnehmen, weil ich sonst friere. Und ich schlafe teilweise auch in langer Hose, weil es halt immer so kalt ist, weil die Mitbewohner unbedingt wollen, dass die Klimaanlage kalt ist. Und das ist überall so, egal wo du hingehst, es ist immer die Klimaanlage gefühlt auf dem Minimum. Ich frage mich auch, wie die das mit der Energie machen, total. Also mit den Energiepreisen. Gut, ist hier noch alles ein bisschen günstiger von den
Offensichtlich,
Energiepreisen.
sonst würden sie es nicht machen.
Aber ja, nee, das ist so ein Punkt. Ich habe mich ein bisschen mit schon dran gewöhnt. Ich war auch die ersten paar Wochen, war ich auch regelmäßig krank wegen der Klimaanlage, weil ich so eine, weiß nicht, man kennt es ja irgendwie auch aus dem Urlaub oder aus dem Flugzeug, dass man quasi alles zuschwillt, weil es halt die Luft auch so trocken ist.
Ja, aber 13 Grad ist ja, also man würde
Wirklich,
jetzt sagen,
wirklich.
dann mach doch eine Temperatur, die kühler ist als draußen, aber die nicht so kalt ist, dass ich friere.
Ja,
Also das würde einem der normale Verstand normalerweise schon sagen.
also ja, wir sind auch wirklich, also meine eine Mitbewohnerin ist auch Berlinerin, also die ist von meiner Uni, und wir haben auch wirklich jetzt am Ende was ausgehandelt auf 70 Fahreneinheit. Ich glaube, das sind so knapp 20 Grad, was schon wieder ganz okay ist. Aber das Problem ist wirklich das mit der trockenen Luft. Also es geht gar nicht nur darum, um die Temperatur, sondern auch die Zirkulation. Genau, ja, was dann noch eine Sache ist, die unglaublich nervig ist, finde ich, aber das ist generell ein amerikanisches Ding, so Autos. Du brauchst eigentlich ein Auto, um irgendwie bestehen zu können. Also ist es eigentlich alles auf Autos ausgelegt. Ich habe, also von den Austauschstudis hat hier keiner ein Auto. Wir müssen also immer Uber, also Taxi fahren, weil man sich sonst einfach gar nicht fortbewegen kann. Zur Uni gibt es einen Bus. Der Bus kommt jede Stunde. Und dann fällt er auch noch regelmäßig aus. Also man muss ständig irgendwie einen Uber nehmen oder sich von irgendeinem amerikanischen Bekannten fahren lassen. Und du merkst halt einfach, es gibt halt, du wirst komisch angeguckt. Ich laufe manchmal, also die Uni sind zu Fuß, so 40 Minuten, wenn du normal läufst, und du wirst angeguckt, als wärst du der größte Creep einfach, weil das ist super komisch zu laufen hier. Also
Das, ja.
es ist wirklich, ja, es nervt mich auch einfach. Ich habe mich jetzt schon abgefunden und schon ein bisschen dran gewöhnt, so. Aber das ist so eine Sache, wo ich mir immer denke, oh Mann.
Du bildest mir gerade eine wunderschöne Brücke, zwei Hertha-Fans zu grüßen, die in den USA sind, nämlich den Yannick in New Jersey und den Marcel in Orlando, den ich den Tag hier auf dem einen Foto gar nicht so richtig erkannt habe. Oh Gott. Ich hatte ihn aber auch schon länger nicht gesehen, muss man zu meiner Entschuldigung sagen. Und ich kann mich erinnern, in der Folge mit den beiden, dass die gesagt hatten, dass es man schon fast komisch angeht. Die sind teilweise von der Polizei angesprochen worden, weil sie irgendwo spazieren gegangen sind und sie wurden dann gefragt, ob alles in Ordnung ist, weil sie spazieren gegangen sind. Das weiß ich nicht, das ist schrill. Und ich glaube, ich vermute mal, das dürfte fürs Fahrradfahren wahrscheinlich ähnlich sein, oder?
Fürs Fahrradfahren ist auch komisch, weil es gibt ja keinen Fahrradweg und du kannst nicht also du kannst auf dem Bürgersteig fahren, ist sogar erlaubt. Ich glaube, da gibt's einfach, ich glaube einfach, es gibt dafür einfach gar keine Regeln. Es ist gar nicht so weit, dass jemand Fahrrad fährt. Es ist ein bisschen wegen dem Campus, ist es ein bisschen verbreiteter mit dem Fahrradfahren. Aber es machen auch, glaube ich, wirklich nur Leute auf dem Campus. Also man kann kostenlose Fahrräder von der Uni leihen, das ist echt ganz cool. Aber die Leute nutzen das, glaube ich, wirklich nur, um dann auf dem Campus hin und her zu fahren. Genau. Und ja, das mit dem Ansprechen, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, das haben auch schon ein paar Leute erzählt. Dass sie quasi, dass irgendwelche, jetzt nicht irgendwelche komischen Leute, sondern irgendwie eine Mutter mit Kindern angehalten hat und gefragt hat, ob alles gut ist und ob sie irgendwie helfen können oder sowas, weil das halt wirklich einfach für die nicht normal ist irgendwie. Also zum Beispiel eine Bekannte hier hat auch, die ist aus Schweden und die hat eine Mitbewohnerin. Und die Mitbewohnerin ist eine Amerikanerin, hat ein Auto. Und wir haben einen Supermarkt, der ist wirklich einmal über die Straße. Es sind so Tür zu Tür, maximal 5 Minuten. Und die Mitbewohnerin meinte, ja, ich kann nicht gerne mal zum Supermarkt fahren. Gar kein Problem. Und sie dachte halt, ja, okay, dann fährt man halt zum nächsten Walmart, der irgendwie so mit dem Auto 5 Minuten weg ist, also Fuß
Ja.
zu weit. Und dann ist sie halt einkaufen gegangen, hier gegenüber beim Supermarkt. Und dann war die Mitbewohnerin echt so verwundert und ein bisschen, fast sogar ein bisschen, hat sich so ein bisschen angegriffen gefühlt. Ja, warum hast du mich denn nicht gefragt? Und es ist halt wirklich nur, ich hätte dich fahren können und es ist halt wirklich nur einmal auf der anderen Straßenseite. Und das ist so, also in Deutschland würdest du dafür zu Recht total angemacht werden, wenn du so Strecken von so 200 Metern mit dem Auto fährst, oder? Also das ist.
Ja, also ich kann da nicht folgen. Also ich muss zugeben, wenn man in ein anderes Land fährt, ich bin ja immer so ein bisschen der Meinung, man muss sich auf das Land einlassen.
Total, ja.
Also gerade wegen der Unterschiede, weil es wäre ja irgendwie langweilig, wenn ich ins Ausland fahre und ich will eigentlich immer nur ein zweites Deutschland haben. Dann kann ich mich ja fragen, warum willst du denn überhaupt woanders hin? Könntest du dir denn vorstellen, grundsätzlich in den USA zu leben? Oder ist der
Du meinst.
wahrscheinlich ist der Gedanke bei dir gar nicht da? Ich meine, ich weiß ja, du gehst zurück. Aber hat dich das neugierig gemacht auf mehr oder war das eben schön da zu sein und du weißt, das war eben nur eine Episode?
Also ich muss echt sagen, ich habe ehrlich gesagt noch, ich habe schon mal drüber nachgedacht tatsächlich. Also nur so im Kopf einfach den Gedanken. Ich weiß nicht, dass irgendwie konkret irgendwas war. Ich habe mal drüber nachgedacht und ich muss echt zugeben, dass ich das mir gar nicht vorstellen könnte. Also vor allem jetzt nicht hier in dem Bereich. Also ich mag es hier gerne und ich finde es hier auch schön zum Teil. Vor allem Florida hat auch echt schöne Landschaften, weil es auch, es regnet, also im Sommer regnet es eigentlich jeden Tag abends kurz. Dadurch ist es auch unfassbar grün alles. Also schon ein wunderschöner State, aber ich könnte es mir nicht vorstellen. Also jetzt vor allem hier nicht. Es gibt vielleicht einen Staat, den ich mir vorstellen könnte, den ich wunderschön finde, ist Colorado mit den Rocky Mountains. Aber da ist das Leben auch deutlich gesünder. Also die Leute sind deutlich fitter, machen mehr Sport. Die Lebensqualität ist da ein bisschen höher. Ich finde halt, was mir so ein bisschen missfällt, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das fängt ja auch schon, wie gesagt, beim Auto an, dass die Leute tendenziell eher so ungesund leben. Es bezieht sich gar nicht nur aufs Essen. Das ist für mich irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht. Ist die Qualität der Lebensmittel, da fängt es an. Ich bin ein ganz großer Koch. Und ja, für mich ist es irgendwie, wie schon gesagt, wie ein langer Urlaub und es sind gute Erfahrungen. Und ich könnte mir mal vorstellen, irgendwo anders nochmal im Master oder sowas in den USA zu sein. Aber dauerhaft glaube ich tendenziell eher nicht. Das ist mir teilweise auch einfach zu unpersönlich dann.
Komisch. Als Koch hätte ich gesagt, dann versuch's doch lieber mal in Frankreich oder in Italien. Das ist doch als Koch das
Ja, definitiv.
interessantere Land, oder?
Ja, ich bin ja, also wie gesagt, Hobbykoch so, aber ja, definitiv. Also ich kann es, bei den Austauschstudien ist es auch, sind noch zwei Italiener dabei und die kriegen wirklich, also die kriegen kulinarische Krise, weil die, also wirklich, die sind eigentlich wirklich am Ende mit ihren Sachen. Ja, es ist auch alles super teuer mit den Lebensmittelpreisen. Ich habe neulich, ach, ist mal so das Vergleich, ich habe neulich einen Feta gekauft. Du kennst doch diese Viereckigen-Dinger, also
Ja,
die.
klar.
Ich glaube, was kosten die in Deutschland? 2, nee, 1,50, der billigste?
Naja, im Moment sind sie auch teurer geworden. Also von
Also
mir aus
zwei.
2 Euro, vielleicht 2,50 Euro der gute, keine Ahnung.
Ich habe letzte Woche einfach so gekauft, einfach in den Einkaufswagen gelegt, $9 für gezahlt, was
Oh.
ein bisschen mehr als 9 € sind mittlerweile. Also die Lebensmittelpreise sind hier schlimm am explodieren. Also es ist viel, viel schlimmer als bei uns. Also es war schon immer ein bisschen höher, aber das liegt vor allem an dem Wechselkurs auch. Genau, also ich könnte es mir, glaube ich, auch gar nicht leisten, hier langfristig zu leben.
Heftig.
Ja.
Ich habe mir zwar jetzt noch ein paar Notizen so gemacht
Ja, klar.
zu Deutschland und zu den USA. Ich weiß aber nicht, ob wir uns jetzt gegebenenfalls auch so ein bisschen verlieren, weil ich glaube, bei vielen Sachen würdest du sagen, naja, aber das kennt man ja. Also, dass
Ja,
in
klar.
Amerika mehr Kreditkarte benutzt wird als Bargeld, ist wahrscheinlich jetzt
Sollte
nicht
wissen
so
die
neu
meisten Menschen.
wahrscheinlich. Ich merke immer wieder, dass sich viele über die Geografiekenntnisse der Amerikaner so ein bisschen beschweren oder sagen, die kennen sich in ihrem Land sehr gut aus. Aber jenseits davon nicht so. Du hattest auch mal ein paar Tweets gehabt, die so in die Richtung gehen. Da weiß ich jetzt nicht, ob wir das noch angehen wollen. Was ich auf jeden Fall noch ansprechen will, und du kannst ja jetzt ein bisschen aussuchen, wo jetzt so dein Fokus mehr wäre, dass wir vielleicht auch noch so ein bisschen den Switch wieder zum Sport bekommen.
Ja,
Es
klar.
gibt in Orlando einen Fußballverein, das ist Orlando City SC. Und ich kann mich erinnern, dass du im Vorgespräch auch nochmal darauf hingewiesen hattest, Mensch, hier der Universitätssport, das ist was Besonderes in den USA, das ist sehr anders als bei uns. da wirst du auch noch gerne was erzählen wollen. Oh, jetzt hast du freie Auswahl.
Ja, Orlando City SC ist quasi der lokale Fußballclub. Ist relativ neu, also ist 2014 gegründet worden und 2015 dann auch in der MLS angetreten. Die haben auch direkt zum Start einen Top-Transfer verpflichtet mit KK, der hier relativ lange gespielt hat. Ich war bisher bei zwei Spielen, es wird auch vermutlich bei zwei Spielen bleiben. Einmal gegen New York City FC, also ein relativ namhafter Club auch, mit Alfredo Morales, der leider aber nicht gespielt hat. Mhm. Und gegen die Seattle Sounders. Also Orlando City hat ein Stadion, was nicht so groß ist, also 21.000 Zuschauer passen da knapp rein. Ist natürlich, wie es in Florida sich gehört, schön mit Palmen umgeben.
Das hat was.
Das hat was, ja. Ja, also wie gesagt, Orlando gilt tatsächlich, also der Verein gilt tatsächlich als einer der Club, der tendenziell eine größere Fanszene hat und noch eine deutlich europäischere. Ich glaube, Atlanta gilt als die als europäischsten, würde ich jetzt mal Anführungszeichen sagen, von den Fans. Aber die gelten hier schon in den USA vergleichsweise zu anderen Sport als ziemlich hart, muss man sagen. Und ja, also das mal so spielerische bezogen. Ich war zweimal da, sie haben tatsächlich zweimal gewonnen, zweimal mit dem Last-Minute-Treffer. Also wirklich, ich habe sportlich, wurde echt was geboten.
Ja, aber es ist cool, dass du erstmal da warst, finde ich.
Ja, yeah, ich habe direkt auch, genau, es war auch direkt auf der Liste gewesen. Ich glaube, es war so am ersten Sonntag direkt mit ein paar Leuten da. Auch hier, die auch mit mir Austauschstudis sind. Auch sehr gemischt, Schweizer, Deutscher und Japaner. Also Fußball vereint dann doch wieder ganz schön. Und ja, also es hat stimmungsmäßig, war ich überrascht. Die machen schon ganz gut Stimmung. Die Fangesänge sind teilweise sogar hier auf Spanisch, also zum Beispiel wie Vamos Orlando, weil das ist kulturell sehr gemischt und die haben auch von allen Leuten, die quasi in der Kurve stehen, auch die nationalen Flaggen vertreten, was ich auch echt ganz cool fand, weil man das dadurch echt ganz gut sehen konnte und es war irgendwie eine gute bunte Mischung, was auch Orlando ganz gut repräsentiert, fand ich. Und ja, die machen gut Stimmung. Es gibt legales Pyro, beziehungsweise so legale Rauchfackeln, die beim Toren gezündet werden, beziehungsweise beim Anpfiff. Und okay, ja, während des Spiels werden die Fangesänge teilweise, das hat mich echt ein bisschen erschüttert, auf dem Screen angezeigt. Also wie bei der Karaoke.
Oh, okay.
Aber ja, die machen schon ganz in Ordnung Stimmung. Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, man probiert sich sehr stark an den europäischen Fans, also an der europäischen Fankultur zu orientieren. Und es kommt dann am Ende so ein bisschen so, es wirkt halt sehr kopiert und sehr gewollt, finde ich. Also es wirkt halt nicht so, als wäre das jetzt irgendwie was sich selber entwickelt hat. Also wie gesagt, unser Verein ist 130 Jahre alt. Und man singt immer noch über Stadien. Da war Orlando City noch lange nicht in der Gründung. Ja, also, unsere Fangesänge beruhen ja teilweise auf super langen, also ist ja wirklich uralt, die Songs. Und dadurch wirkt es halt sehr, ja, wie gesagt, viel zu gewollt einfach. Und ja, das spielerische Niveau, muss ich echt sagen, ist echt nicht hoch. Also ich würde so zwischen zweiter und dritter Liga verordnen. Natürlich gibt es mal immer wieder einen Star, also Orlando City hat Pato, der ist ja relativ bekannt noch, war jetzt leider verletzt, aber sonst ist spielerisch, muss ich echt sagen, ich denke mal, ein durchschnittlicher Zweitligist wird in der MLS sehr gut mitspielen können.
Und das merken wir uns gleich mal fürs Thema Hani Mukhtar vor.
Das ist ein sehr guter Übergang dazu dann später. Genau, aber prinzipiell hat Spaß gemacht. War einfach mal interessant, also Fußball in einem anderen Kontinent zu sehen. Und ja, wie gesagt, die sind jetzt in den Playoffs sogar mit dabei, aber es ist in den Playoffs so, dass du quasi, so schlechter du platziert bist, desto weniger wahrscheinlich ist, dass du ein Heimspiel bekommst. Und die sind siebter von sieben Playoffs-Plätzen geworden. Das heißt, sie könnten nur noch ein Heimspiel haben, wenn sie gegen den anderen siebten spielen, der anderen Conference, quasi in zwei Conferences aufgeteilt. Genau. Und ja, das war zu Orlando erstmal, würde ich sagen, wenn dir noch irgendwas einfällt.
Sorry, ich hoffe, ich würge dich nicht ab, aber das Thema Mukhtar,
Ja, gerne.
Da sollten wir jetzt mal zukommen. 27 Jahre alt ist der. Er spielt in der Major League Soccer bei Nashville SC. Gesehen hast du den, glaube ich, noch nicht.
Leider
Und
nicht, ne? Kann ich auch wahrscheinlich
er
nicht.
ist bester Torschütze da geworden. Und es gibt einfach viele, die jetzt danach rufen und sagen: Mensch, bringt den doch zu Hertha. Wo ich immer mir schon denke: Leute, das muss ja auch Bundesliga-Niveau sein, wo die sind. Wie siehst du das? Was hast du von ihm mitbekommen? Was hältst du denn davon? Du bist ja zumindest näher dran.
Also, wie gesagt, er ist ja sogar Torschützenkönig der ganzen Saison geworden in Amerika, als erster Deutscher überhaupt. Muss man natürlich auch mal anerkennen. Also der ist hier schon, der ist hat auch als einer der wenigen Spieler hier, es gibt immer Ausnahmen, also ich glaube, das heißt Designated Players, sind quasi Spieler, die ausgenommen und mehr Geld verdienen können, als quasi ist eigentlich gedeckelt, aber er ist quasi ein Starspieler. Ja, also wie ich schon meinte, das Niveau ist natürlich deutlich geringer. Aber trotzdem muss man erstmal 23 Tore schießen. Aber ich gehe da tendenziell mit dir mit. Also ich hab ihn sogar einmal spielen sehen, quasi im Fernsehen. Er hat da sogar ein Tor geschossen. Aber also ich glaube nicht, dass er bei uns als Superstar wieder aufblühen würde. Also es wäre eine gute Ergänzung, aber ich glaube auch mehr als ein Joker wird es bei uns, glaube ich, auch nicht reichen. Dafür ist das Niveau der Liga hier einfach zu gering und man könnte es versuchen. Ich würde es nicht ausschließen, dass es klappt. Aber jetzt darauf zu verweisen, dass er quasi so viele Tore geschossen hat. Also ich persönlich bin da auf deiner Seite und jetzt nicht so ein Fan von, den wiederzuholen. Vor allem, wenn man halt wahrscheinlich auch einiges an Geld
Ich
zahlen müsste.
will ja gar nicht ausschließen, dass das vielleicht doch
Ja.
funktionieren würde und dass er sich ganz gut bei Hertha schlägt. Aber alles, was ich so gelesen habe, das ging eigentlich so in die Richtung, dass die MLS eigentlich auf gutem, vielleicht sehr gutem zweiten Liganiveau ist, aber eben auch nicht höher. Und das muss man natürlich immer mit reinrechnen. Was mir nicht bekannt war, ist, dass Hani Mukhtar, der ja eigentlich vorher im offensiven Mittelfeld mehr war oder im Mittelfeld, in Amerika mehr oder weniger zum Stürmer geworden ist, also nach vorne gezogen wurde. Und der ist seinem Trainer sehr dankbar dafür, weil er offensichtlich da echt zugelernt hat. Also spielt ja vor allem auch an einer anderen Position, wie er das teilweise bei Hertha noch gemacht hat. Denn Stürmer war bei uns mit Sicherheit nicht.
Nee, das hat mir auch mal, kann ich ganz schnell mal kurz sagen, das hat mir auch mal jemand erzählt, dass die quasi teilweise die Starspieler, die teilweise auch einfach zentrale Mittelfeldspieler sind, schnell mal offensiv einsetzen, weil sie immer noch besser im Durchschnitt sind als der normale MLS-Stürmer. Also vor allem die Stars aus dem Ausland. Und ja, also das fand ich ganz interessant zu hören, dass sie dann quasi einfach Spieler gegen ihre Position, also entgegen ihrer Position spielen lassen. Weil sie denken, okay, wenn er jetzt links außen haben wir irgendeinen Amerikaner, der gut spielen kann, dann machst du lieber Stürmer und machst da dann Tore, weil die Qualität halt einfach da ist. Ja.
Ja, so, sozusagen als Stürmer hast du mehr Zählbares, da haben wir einen
Yeah.
größeren Mehrwert davon, als wenn du im
Qualität schießt
Mittelfeld bist.
Tore. Ja. Nee, ja, wie gesagt, also nochmal zusammenfassend, nicht lau. Also ich würd mich freuen, wenn er zu uns kommen würde. Wäre irgendwie auch eine nette Geschichte. Aber es ist jetzt. Ich würde nicht drauf zwingend zuschlagen, vor allem würde ich keine hohe Ablöse zahlen. Also wenn man jetzt sagt, man kriegt den für 1 Million oder ablösefrei, würde ich sagen, ja, macht es, aber
Mein
mehr glaube
27
ich
ist
nicht.
kein Alter, also vom Alter her ist das so in Ordnung.
Nö, das wäre
Und
toll.
wir sind ja Fans, wir tappen uns ja selber immer, dass wir eigentlich einen Berliner ganz gerne wieder in Berlin sehen.
Klar, wäre schon eine schöne Geschichte, aber ja.
Auch wenn er ja mal von alleine weggegangen ist. Das hat ihn ja keiner vertrieben. Er ist ja nach Benfica, zu Benfica Lissabon damals gegangen.
Genau, stimmt.
Ich würde dir gerne mal zwei Tweets vorlesen. Die sind von
Klar.
dir. Der
Okay.
erste ist: Wecker stellen, um härter schauen zu können, ist auch eine Erfahrung. Der zweite ist: Diese Ferne ist an jedem Heimspieltag so unerträglich. Sitze hier alleine morgens vor dem Laptop, schaue Hertha und schreie den Bildschirm an. Merke echt, wie mir das Stadion fehlt. Respekt an alle Exil-Herthaner, die dieses Gefühl ja immer haben müssten. Ich fand das so nett von dir, dass du das geschrieben hast. Nicht, weil ich dich gerne leiden sehe, aber weil ich mal gedacht habe, siehste, da macht man sich als Fan in Berlin eigentlich nicht so Gedanken drüber, wie es ist, weit weg zu sein. Und USA ist halt nun wirklich nicht um die Ecke. Da steigst du nicht ins
Nee.
Flugzeug übers Wochenende, außer Windhorst vielleicht. War es merkwürdig, mal so ein bisschen diesen Perspektivwechsel zu haben? Also ich glaube, du freust dich auch wieder auf Berlin zurück, wieder ins Stadion, oder?
Ja, also wie gesagt, ich bin ja eigentlich bei jedem Spiel und man hat da auch immer seine Leute. Ich bin Mitglied im Fanclub bei der Axel Kruse Jugend und bei den sogenannten Hertha-Fans. Liebe Grüße auch an der Stelle an beide. Und ja, man hat halt irgendwie auch immer so diese Routine, man geht zum Stadion, sieht die gleichen Gesichter, sei es, ob man die Leute gut kennt. Also man hat so ein bisschen seine Familie einfach vor Ort und das fehlt einem einfach auch ein bisschen. Und klar, bei Auswärtsspielen, die guckt man auch häufiger mal zu Hause. Aber es ist halt irgendwie auch suspekt an einem Samstag, wie wir schon meinten. Also man ist ja auch oft abends unterwegs, dann komplett übermüdet hier aufzustehen, die Spiele zu gucken, vor allem alleine zu sitzen, das finde ich so schlimm, weil zu Hause gucke ich das Spiel entweder mit irgendwelchen Freunden oder mit meiner Freundin und mir fehlt es halt einfach, jemanden so zu haben, zum drüber reden. Und man kann nebenbei auch nicht auf dem Handy gucken, weil das mit der, es ist, ich wollte gerade schon sagen, Zeitverschiebung, weil es ja versetzt ist, wegen dem Internet und alle immer schon früher sind, dann muss ich halt mein Handy auch immer ausschalten und es ist wirklich eine Einsamkeit hier ein bisschen. Genau, also ich freue mich wirklich auch schon wieder auf das erste Spiel, was dann wieder gegen Union ist.
Also zum Frühstück finde ich auch skurril. Es gibt ja viele Exilhertaner, die sagen, seitdem sie weg sind, ist manchmal so die Sehnsucht zu Hertha oder so als Bindeglied zur Heimat oder so größer als zu der Zeit oder nochmal anders, als wie sie in Berlin war. Kannst du das jetzt so ein bisschen besser verstehen? Ich will es dir aber nicht in den Mund legen.
Wie meinst du das? Sag nochmal.
Naja, die ein oder andere sagen, naja, sie waren zwar auch schon in Berlin Hertha-Fan, aber eigentlich so die Bindung zur Stadt, da ist Hertha ein ganz wichtiger Bestandteil eigentlich, wenn man dann weg ist. Man achtet schon drauf, dann noch ja, auch Hertha weiterhin zu gucken. Also es ist ein Bindeglied zur Heimat sozusagen.
Total. Also das ist, ich Hertha wäre wahrscheinlich einer der, also nach Freunden und Familie wahrscheinlich einer der ersten Sachen, die ich auf die Frage antworten würde, was Heimat für mich ist. Es gehört einfach dazu. Wie gesagt, wenn man sich jetzt so sozialisiert und jetzt wie zum Beispiel der Ed aus Ohio kommt und das quasi nie nicht anders kennt, ist wahrscheinlich einfacher. Aber für mich ist es halt so, ich kenne es halt so, dass ich halt jede alle 2 Wochen zu Hertha gehe. Und das tut dann schon natürlich weh, definitiv.
Dann, ich gucke gerade auf die Uhr. Also brutto sind wir schon fast bei einer Stunde. Da ist das Vorgespräch auch schon mit dabei. Verfliegt, die Zeit fliegt, oder?
Ja, sorry.
Krass. Ja, aber du hast ja auch was zu erzählen. Das ist ja eigentlich ein Geschenk.
Ja,
Also stell
klar.
mal vor, du sprichst mit jemandem und der sagt immer, ja, nein, habe ich. War ja auch schlimm. Dann kommen wir direkt noch mal zu Hertha, wenn es für dich in Ordnung ist.
Perfekt,
Dann
ja, passt sehr gut.
Ich würde es allerdings tatsächlich etwas abkürzen wollen. Ich habe ja die letzte Folge ist etwa 2 Wochen her. Zwischendurch gab es das Spiel Hertha gegen Freiburg. Das ist 2-2 ausgegangen. Die Freiburger sind ja in Führung gegangen. Dann hat Luke Bakio sein Tor gemacht. Dann hat Suat Serdar gemacht. Und dann hat leider Christensen ein bisschen daneben gegriffen. Das war dann doppelt schade. So hieß nämlich auch der Schütze zum 2:2. Und so waren die 3 Punkte futsch. Es ist mal wieder, Hertha spielt besser, macht aber die Punkte nicht. Ändert einen Tick an heute nachher beim Leipzig-Spiel. Und auffällig, eine Notiz habe ich mir noch gemacht: Jovetic und Rogel, so jetzt habe ich es. Jovetic und Rochel waren mit dabei. Ich finde, das Team war besser danach. Es gab dann auch letztens ja nochmal, aber das haben wir im Vorgespräch schon gesagt: das ganze Thema Windhorst, ja, es sieht so aus, als wenn er jetzt seine Anteile verkaufen will. Wir haben es mal hier kurz erwähnt, aber wir wollen das Thema heute nicht nochmal
Ja.
aufmachen. Es gibt keine neuen Fakten, es gibt Gerüchte, wer das eventuell dann übernehmen könnte. Wir wissen es nicht, also halten wir uns damit nicht auf. Was ich noch gerne erwähnen will, das hatte ich uns nicht notiert, und dann haben wir schon mal so einen kleinen Übergang zum Leipzig-Spiel. Dirk Johl und sein Kumpel Matthias Lühr, die sind nach Leipzig gelaufen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich habe nicht im Kopf, wie viele Tage die gebraucht haben, ob die vor 4 oder vor 6 Tagen losgegangen sind.
Ich glaube 4 Tage.
Heute sind sie jedenfalls angekommen. Ich weiß nicht, ob sie Blasen an den Füßen haben. Ich weiß nicht, ob sie eine Exilhertana hören. Wahrscheinlich eher nicht. Sollten sie es hören, sie seien gegrüßt. Finde ich eigentlich eine ziemlich starke Sache. Das ist so unser harter Jakobsweg sozusagen, nach Leipzig zu laufen. Also finde ich eine ganz coole Sache. Ja,
Ja, finde ich auch.
jetzt kann ich es uns nicht ersparen, über das Spiel Hertha gegen Leipzig zu reden. Wie geht's dir denn jetzt? Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ist das Spiel jetzt zu Ende? Das ist auch schon seit mehr als 2 Stunden, 3 Stunden.
Ja, knapp.
So ganz verdaut habe ich es noch nicht. Es ist letztendlich ein 3-2 geworden. Aufstellung war im Prinzip wie im Spiel vorher, nur dass Richter für Ejuke kam. Und ja, boah.
Jovetic war auch neu, oder? Wenn ich mich nicht irre.
Nee, der war wieder drin, denn der war auch schon in der Startelf ja schon gegen Freiburg.
Ah, okay, ja, gut.
Das heißt, wenn du jetzt die Startelf vergleichst, dann gab es tatsächlich nur eine Anpassung. Und ja, wir können ja mal mit der ersten Halbzeit anfangen. Ich war nach so 25, 23 bis zum 1-0 eigentlich super zufrieden mit dem Spiel. Wenn du mir nach 25 Minuten gesagt hättest, du, zur Halbzeit steht's 3-0, Hertha hat gut angefangen. Wie hast du es gesehen? Wie
fand ich auch. Also es war, finde ich, so die ersten 50 Minuten vor allem so ein Kampf von beiden Seiten, aber auch auf Augenhöhe. Hertha auch direkt schon mal da so einen guten Warnschuss mit Richter abgegeben. Der Mann kann echt schießen, ne? Also das fällt mir immer wieder auf. Finde ich passt vom Spielertyp eigentlich so gar nicht, so für so einen Flügelstürmer. Wie gesagt, Hertha da den ersten Warnschuss gehabt. Und ich finde, die haben gut gegengehalten und hatten dann auch echt Spielanteile. Und da waren noch so ein paar Halbchancen dabei. Also sind gut, wirklich sehr gut gestartet, wie ich fand.
Ja, also ich meine, es war bis zum 1-0 eigentlich auch kein schönes Spiel. Die haben sich gegenseitig so ein bisschen gegenseitig unter Kontrolle gehabt. Es gab keine großen Torchancen. Hertha hatte eine. Die Leipziger hatten dann in der 23. einen. Und ich dachte, Mensch, die haben die richtig gut im Griff. Die halten gegen, die sind griffig. Die sind aggressiv, also sie halten sie, wie sagt man so schön, vom eigenen Tor weg. Wenn sie das ganze Spiel durchziehen, dann ist hier echt was möglich.
Wir hatten noch einmal Glück.
Mir hätte 0-0 zur Pause schon gereicht.
Ja, wir hatten noch einmal Glück, wo Osmas den Vorteil abgepfiffen hat, wo er frei durch gewesen wäre. Da hatten wir wirklich Glück, da hätte ich mich als Leipziger auch ziemlich drüber aufgeregt. Aber ja, wie gesagt, es war trotzdem solider Beginn. Kann man eigentlich nicht meckern.
Ich kann dir gar nicht sagen, was dann passierte. Also ich kann nur spekulieren. Vielleicht ist es dann doch Leipziger Qualität oder vielleicht auch noch die Wirkung des 1-0. Ab dem Moment, ab dem Gegentor, war Hertha in der ersten Halbzeit nicht mehr das gleiche Team von den ersten 25 Minuten. Das Tor, ich weiß gar nicht mehr, wer diesen Ballverlust hatte. War das
Jovetic mit der Hacke, glaube ich, ne?
Ja.
Ich glaube, der hat irgendwas mit der Hacke gemacht und dann, ja, ich glaube, es war Jovetic.
Denn eigentlich war das ein Konter und Hertha, ich kann dir nicht sezieren, wer an welcher Stelle hätte anders laufen können. Das war einfach genau in der Vorwärtsbewegung abgefangen. Und dann kommen sie über rechts und spielen den ja mehr oder weniger in den 5-Meter-Raum. Da sind viele Leute, viele Spieler und Forsberg, steht dann so allein, dass er den mehr oder weniger mit dem Knie oder mit dem Oberschenkel da reindrückt.
Also drüber gestritten, Lothar Matthäus und der andere.
Respekt. Gut, irgendein Teil vom Fuß, mir ist scheißegal. Jedenfalls stand es 1-0 und 5 Minuten später dann auch schon wieder 2-0. Kopfball, da hatte ich den Eindruck, dass Rochel nicht so gut aussah. Das ist doch so ein Riese, der stand daneben.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Soll ich jetzt sagen, der war vermeidbar? Es ist Tore immer, aber ging alles so belanglos, so schnell. Ich tue mich da echt schwer, das zu beschreiben oder was ich da denken soll.
Ich weiß, wie du es meinst. Das habe ich in der Situation auch gedacht. Ich finde, es war jetzt nicht irgendwie so ein großer Fehler von ihm oder irgendwas. Ich finde, er lässt sich relativ leicht abschütteln. Und dadurch war Diallo dann halt frei. Also ich finde, er hätte dann nochmal enger am Diallo bleiben können. Es ist nicht irgendwie, dass man sagt, es ist ein fataler Fehler, aber wie du schon meintest, geht deutlich besser. War auf jeden Fall vermeidbar. Sehe ich genau wie du.
3-0 Pfostenschuss und der, was war das, Orban, der war dann am nächsten und drückt das da drüber. Ja, und dann stand es 3-0 zur Halbzeit und ich wusste nicht so richtig, wie mir geschah. Erstens hatte ich wusste ja, Mist, ey, wir reden heute nochmal darüber. Ich habe echt keinen Bock nachher über ein 4-0, 5-0, 6-0 zu reden. Ja. Und so wie die Hertha-Geschichte in Leipzig ist, das kann ja durchaus sein. Das wäre ja nicht das erste Mal.
War schon wieder so ein bisschen Déjà-vu. Ich habe schon gedacht, jetzt muss ich über ein 6-0 reden, da habe ich gar keine Lust drauf.
Ja, aber es ist echt, nach dem 1-0 sind die so zusammengebrochen, denn alles, was sie vorher gut gemacht hatten und aggressiv gestört haben, war dann nicht mehr. Hertha löste sich auf. Ich weiß nicht, ob das dann eben, du hast dann so ein psychologisches Hoch als Gegner, dich trägt das Tor, dich trägt das 2-0. Also die erste Halbzeit konntest du dann eigentlich abschreiben. Ja, ich hatte wirklich Angst, dass wir noch was auf den Kopf kriegen. Hast du noch einen Grund? Also außer Qualität vielleicht, außer Unaufmerksamkeit, außer zu weit wegstehen, so das Übliche?
So eine Mischung aus Qualität und Unaufmerksamkeit. Also ich glaube, man hat sich dann einfach wieder schnell einschüchtern lassen von der Qualität von Leipzig. Zum Glück hat Werner nicht gespielt. Ist ja uns auch nochmal ganz gut entgegengekommen. Ja, wie gesagt, es war dann wieder so ein typisch Hertha, beziehungsweise typisch Top-Mannschaft gegen Underdog. Dass dann quasi der Underdog anfängt oder aufhört zu spielen. Mhm. Und ja, war schade, fand ich. Vor allem das 3-0 hätte eigentlich so bezogen auf den vorherigen Verlauf nicht sein müssen. Und Leipzig hatte noch viel Spielglück, aber wie gesagt, ist dann wieder die Qualität. Und ja, war schade.
So schrecklich, sage ich mal, der Verlauf der ersten Halbzeit war, so überraschend positiv, auch wenn es dann nicht zu einem Punkt gereicht hat, war die Entwicklung in der zweiten Halbzeit. Die Entwicklung, hättest du mich in der Halbzeit gefragt, da hätte ich mit dir gewettet, 3-3 werde ich hier heute nicht mehr sehen. Da kommen wir nicht mal in die Nähe. Aber Plattenhardt kam für Mittelstädt. Angeblich Plattenhardt hatte Gelb, könnte ein Grund gewesen sein, ihn rauszunehmen. Ich finde, Mittelstädt hat das ordentlich gemacht in der zweiten Halbzeit.
Auf jeden Fall deutlich sichtbarer als Platte, fand ich.
Und Djundjic, nee, oh Gott, Spielernamen, das ist ja auch so eine Sache. Ich habe ja schon ein paar Mal Hinweise bekommen mit den Spielernamen, da bin ich ja bei dem einen oder anderen auf Kriegsfuß. Wie sprichst du ihn aus? Weil ich breche mir immer die...
Djundjic mit SCH. Djundjic.
Denn mir hat mal jemand gesagt, nee, das musste eher wie bei Joggen aus, also Djundjic. Und jetzt weiß ich es langsam gar nicht mehr.
Ich habe einen kroatischen Kumpel mal gefragt und der hat mir das so gesagt, Djundjic.
Ah, okay, also ich glaube, er heißt mit Vornamen Ivan.
Ja.
Und ich denke mal, das ist für mich ein guter Grund, ihn in Zukunft einfach immer Ivan zu nennen. Also danke für die Hinweise, die ich da bekomme. Auch, das kann ich ja gleich nochmal ranhängen. Ich habe sehr oft Boetius gesagt. Und auch da ist es wohl so, dass das richtig ausgesprochen Boetius heißt.
Kanga ist ja zum Beispiel auch Kanja, wenn ich es mal richtig gehört habe.
Oh, ich war bei der Franzose bei Konga. Das könnte noch sein, da wäre ich mir sogar richtig
oder
sicher.
Das kann auch sein, ja. Alles dann auch irgendwie jetzt.
Ich habe letztens gelesen, wir hatten Konga, ja auch Spieler, ja, die hießen einfach nur Christian Müller, das war dann einfacher. Yeah. Also die vielen neuen Spieler, ich brauche echt noch ein bisschen, aber ich weiß, welche Probleme hatte ich mal am Anfang bei Jordan Turunariga. Da brauchte ich auch ein bisschen. Naja, irgendwann war es dann drin. Aber diese J und J-Laute, naja gut.
Okay, ja.
Ja, also Konga, ich sag's jetzt mal so, kam dann rein. Ich weiß nicht, fleißig war, aber so, naja gut, der Pfostenschuss am Schluss.
Ich finde bei Konga ist es immer so ein bisschen, ich finde, er macht relativ wenig falsch, also natürlich macht man was falsch. Mhm. Er macht sehr wenig falsch und ist ziemlich unglücklich, finde ich immer. Also, weißt du, so mal der Pfostenschuss ist halt auch wieder so, der kann auch mal einfach in den Pfosten gehen oder auf dem Rücken von Torwart. So. Also ich finde, dem fehlt halt oft das Spielglück einfach. Also ich finde, ich habe es selten Momente, natürlich kommt es auch vor, wo ich denke, ja, das war jetzt nicht so gut. Weißt du, der ist einfach ein sehr unglücklicher Spieler. Also, wenn du weißt, was ich meine, ne?
Ja, na, er hätte, also ich habe jetzt nur, ich habe uns ein paar Situationen aufgeschrieben, aber in diesem Spiel, in der zweiten Halbzeit, ich hätte noch viel mehr aufschreiben können. Ich habe nicht alles genommen.
Ja.
Das Abseitstor der Leipziger zum Beispiel habe ich gar nicht aufgeschrieben. Zunächst mal, finde ich, kam Hertha nicht nur, also ausgewechselt, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ausgewechselt aus der Halbzeit. Nicht nur, weil zwei Spieler gegangen sind, sondern sie traten anders auf. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, was Schwarz denen gesagt hat in der Halbzeitpause. Der hat ja nachher noch so eine Gestik gehabt, so auf den Kopf gezeigt. Der muss denen gesagt, ich vermute mal, der wird denen gesagt, pass auf, es ist immer noch nicht verloren, ihr könnt euch immer noch wehren, ihr könnt noch was machen. Wir gehen jetzt nicht 6-0 unter, jetzt machen wir was. Ich unterstelle, ich tue jetzt mal so, als wenn er das gesagt hat, weil ich finde, so sind sie dann auch aufgetreten. Sie haben viel früher angegriffen, haben früher vorne verteidigt, sie haben eigentlich so gespielt, wie sie letztens gegen Freiburg gespielt haben und sie haben näher und giftiger verteidigt, wie sie es am Anfang der ersten Halbzeit gemacht haben. Und das hat ihnen unheimlich gut getan.
Total.
Freistoß für Luke Bakio, da gab es mal von Konga einen richtig schönen Kopfball, 55. Minute. Hätte ich dem auch schon gewünscht, dass das ein Tor wird. Njoku kam dann nachher für Richter, das war nach 60 Minuten und dann hatten wir 62. und 64. Das war geil. Elfmeter durch Luke Bakio wegen Handspiel. Handspiel war, glaube ich, eindeutig.
Ja, da muss man nicht drüber diskutieren. Ich habe schon wieder gesehen, dass der VAR eingreift. Wäre typisch gewesen, aber nee. Gibt es eigentlich nichts zu diskutieren.
Zum Glück war das zu eindeutig, wobei nach Leverkusen.
Ja, das meinte ich. Also, das ist sehr typisch gewesen, wenn es jetzt schon wieder uns.
Was ist schon eindeutig? Ja. Und was für ein geiles Tor durch Jovetic im Drehen.
Ja, das war wirklich stark. Also, bei Jovetic sieht man immer, ich habe immer so, wenn ich sehe, denke so Startelf. In Jovic in der Startelf, hier denke ich immer so, ja, okay, jetzt haben wir in der 30. Minute noch 4 Wechsel, weil er so verletzungsanfällig ist. Aber ich finde, du merkst bei dem schon immer, dass es wirklich eigentlich einer unserer talentiertesten Spieler ist. So vom
talentiert ist gut, der einer der erfahrensten Spieler. Ich glaube,
der
kann alles. Wenn der nicht so oft verletzt wäre, ist das eigentlich ein unheimlich perfekter Spieler, was der kann.
Total. Der hat nicht ohne Grund bei City mal gespielt. Ich glaube, wenn er nicht so ein Verletzungspech in der Karriere gehabt hätte, hätte der, glaube ich, auch, würde der jetzt auch nicht, auch jetzt in dem Alter nicht bei Hertha spielen, glaube ich.
Also
nicht.
Es war ein wunderschöner Volley-Schuss aus der Drehung. Wow. Also ich muss mal gucken, dass ich den nochmal sehe am Wochenende. Ich habe es jetzt leider nur im Original gesehen. Nicht dann nochmal, den würde ich gerne nochmal sehen. Und plötzlich stand es 3-2. Es war Hertha war dran. Es gab dann in der, ich springe mal in die 80. Minute, das war eigentlich eine Riesenchance für einen Nkunku. Den habe ich schon drin gesehen, weil mir war nachher klar, dann, pass mal auf, es steht jetzt 3-2, jetzt passieren zwei Sachen. Entweder machen die das 4-2 oder wir machen den Ausgleich. Denn es ging ja offen hin und her. Das war ein hochunterhaltsames Spiel. Wenn es jetzt nicht so in Anführungsstrichen traurig ausgegangen wäre, letztendlich mit dem Sieg für Leipzig, dann hätte ich gesagt, boah, was für spannend bis zum Schluss. Es ging hin und her und wie oft haben wir das schon von Hertha gesehen in den letzten zwei Saisons davor? Also das ist ja so gesehen fast Luxus, dass wir sowas mal sehen können. Luke Bakio ist zurückgerannt und hatte noch den Fuß dazwischen.
Ja.
Wie geil also, war das denn?
Weltklasse-Tat, muss ich echt sagen. Ja.
Wenn wir so über Spieler des Spiels, dann gehört für mich ein bisschen Luke Bakio dazu, in Kombination, weil er, wie ich finde, wieder unheimlich dynamisch gespielt hat in dem Spiel, vor allem natürlich auch in der zweiten Halbzeit. Er hat wieder sein Tor gemacht, er ist ja ein unheimlich sicherer Elfmeterschütze und allein diese Rettungstat, also für mich ist er deswegen mal so eine Art Spieler des Spiels, also auf jeden Fall.
Ich mit.
Ganz, ganz toll, auch Jovetic. Da hatte ich gelesen, da war ich sehr erstaunt. Es gab die zwei Spieler auf dem Platz, also von beiden Teams, die am meisten die größte Laufstrecke hatten.
Ja.
Abgesehen davon, dass Christensen ja für einen Torwart schon immer unheimlich viel läuft. Wahnsinns Kopfball, einmal mit dem Kopfball geklärt mal im Spiel.
Hatte ich die Burchard-Flashbacks.
Ja, aber besser, weil danach nicht zwei Tore fielen. Waren tatsächlich Toussaint und Jovetic. Das fand ich bemerkenswert. Großchance, Ejuke, hätte auch ein Tor sein können, ne?
Ja, war irgendwie komisch, nimmt den Ball da relativ früh beim Mittelfeld mit und man sieht irgendwie schon beim Laufen, dass er den irgendwie nicht perfekt am Fuß hat, ne?
Nee, nicht richtig kontrollieren können.
Ich war überrascht, dass er den auch überhaupt noch aufs Tor, ich dachte, okay, jetzt rollt er mit dem Ball in die Arme von Laswig, ist der Torwart, und hat dann sogar noch einen Schuss bekommen, ich fand der Lupfer war gar nicht so eine schlechte Idee. Ging immerhin aufs Tor, aber hätte mehr Kraft hinterbekommen müssen und dann wäre das eigentlich 3-3 gewesen, aber ja, wie gesagt, war jetzt irgendwie kein Patzer von ihm, aber jetzt auch nicht wirklich gut, hätte man mehr draus machen können und ich glaube, ein Dodi hätte den jetzt in dem Spiel auch gemacht. Schade, aber tja, ist manchmal so.
Hab jetzt nicht mehr die Minute im Kopf, ich hatte es eben ja schon erwähnt, Leipzig hatte theoretisch noch das 4-2 gemacht, das hat zum Glück aber nicht gegolten, weil es war berechtigterweise abgepfiffen worden wegen Abseits und war auch nachvollziehbar im Abseits, also konnte man gut sehen, dass das Abseits war und dann die 4. Minute in der Nachspielzeit, wir haben es eben schon erwähnt, der Pfostentreffer. Warum kann der nicht drin sein? Ach Mensch.
Spielglück. Also vor mich denken wir so, Innenpfosten oder Innenpfosten gegen den Rücken und ach Mann.
Weißt du, diese späten Ausgleichstreffer, ich bin ja selber in Mainz gewesen, als dieser späte Ausgleich der Mainzer kam. Das ist dann der Moment, wo du so ein bisschen in dir, ich will nicht sagen zusammenbrichst, aber ist natürlich
doch, passt.
Extrem enttäuschend. Also dann in dem Moment bist du mal kurz innerlich ein wenig leer. Und dann denke ich mir immer, naja, aber du wirst es auch mal wieder anders haben, dass Hertha dann eben ganz zum Schluss dann doch noch aus aussichtsloser Position irgendwann doch nochmal so ein Unentschieden macht in der letzten Minute und dann wirst du, das, dann hast du deinen Ausgleichsjubel für den Frust aus Mainz.
Ja,
ich hatte heute kurz gedacht, vielleicht heute, aber hat nicht geklappt. Ja,
fällt dir das ein, wann hatten wir das letzte Mal einen Last-Minute-Sieg? Also, Gefühl,
na, also, Sieg nicht, unentschieden, ja, ist schwer, oh, das ist eine Fangfrage.
Ja, also jetzt müssen wir nicht weiter ausführen, aber es würde mich interessieren.
Ich denke gerade an Schieber, aber das ist schon so lange her.
Wann war das denn?
Ich glaube, das war eines der ersten Spiele und da hatten wir gegen Freiburg zu Hause gespielt und ich glaube, da hat Schieber ganz gut ein Tor gemacht.
Das weiß ich. Da muss ich jetzt mal kurz, das passt auch super zum Exil, Herr Tana Podcast. Das fällt mir ein bei dem Spiel. Da war ich war nach dem Abi in Uganda, ich mach's ganz schnell. Ich hab damals auch schon einen Artikel bei der Axel Kruse-Jugend drüber geschrieben. Ich war damals in Uganda und hatte Prepaid-Guthaben, was immer aufladen muss. Und ich habe das Spiel am Live-Ticker geschaut. Und es war, Freiburg hat, glaube ich, in der letzten Minute den Ausgleich gemacht, auch noch gehabt, also wirklich auch in der Nachspielzeit. Und genau in der Sekunde war mein Prepaid alle. Und ich konnte, weil es irgendwie geschlossen war, mir kein neues Prepaid holen. Und habe mir kein neues Prepaid geholt und dachte, okay, scheiße, er hat 1-1 gespielt. Und habe dann 3 Tage später herausgefunden, dass Julian Schieber noch in der letzten Minute das Tor gemacht hat, den Siegtreffer. Also wirklich mit 3 Tagen Verspätung.
ja, gut, aber da zweifelt man doch mal kurz mal an sich, Nanu, wann hat der denn noch das 2-1 geschossen,
ich
oder?
Ich habe auf die Tabelle geschaut und dachte so, hä, wieso haben wir denn 3 Punkte? Wir haben noch unentschieden gespielt. Und so, hä? Okay.
Ich wäre jetzt auch erstmal verunsichert, wenn es dann doch plötzlich 2-1 ist. Also, schöne Überraschung.
Ja, nee, ich habe noch wirklich geschaut und Live-Ticker durchgelesen und das war, ja, es war 2016, aber ich glaube, dann war es das wirklich wahrscheinlich. Fällt uns nichts an.
Ich habe hier so schön geschrieben, Resümee. Hertha kommt gut in die erste Halbzeit, habe ich jetzt nochmal aufgeschrieben gehabt, aber das wissen wir ja eigentlich auch schon. Ich hatte mir nochmal notiert, ob jetzt diese Auswechslung Richter für Kanga kam für mich ein bisschen überraschend mit der Frage, ob sich das gelohnt hat. Aber ich weiß nicht, ob sich die Frage überhaupt stellt.
Glaube ich. Also fand ich einen soliden Wechsel, der jetzt hätte, wie gesagt, du meinst jetzt auch so vorm Spiel, oder?
Ja, weil der Einzelwechsel, der stattgefunden hat. Ich hätte eigentlich Konga drin gelassen, war jetzt ein bisschen überrascht. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es dadurch besser wurde für Hertha.
Schlechter,
also
auch nicht schlecht, auch
spielentscheidend war es jetzt nicht.
Nö.
Welche Spieler haben dir gefallen?
Ja, wie du schon erwähnt hattest, Jovetic hat mir natürlich gefallen. Dann Dodi würde ich jetzt auch Man of the Match tendenziell nennen. Also wäre jetzt so mein erster Name. Mir gefällt generell, das ist jetzt nicht kein, wie gesagt, hat er auch diesen Anführungszeichen Fehler. Rogel gefällt mir gut als neuer Spieler. Genau. Und sonst fand ich auch Toussaint im Mittelfeld, hat er gut gepresst, gut geackert. Genau.
Ich fand Rochel heute nicht mehr ganz so souverän wie die Tage.
Ja.
So wie insgesamt. Also nach der ersten Halbzeit habe ich überlegt, Mensch, wenn du jetzt so fragst nach guten Spielern, das könnte heute schwer sein, weil sie sind recht homogen. Sie haben recht homogen gekämpft in den ersten 25 Minuten, sind dann recht homogen untergegangen. Und erst so in der zweiten Halbzeit hat sich das dann noch so ein bisschen abgezeichnet. Ich denke, dass Christensen vor allem meines Erachtens fehlerfrei war. Ich habe jetzt nichts gesehen bei den Toren, die sind teilweise ja noch so unglücklich abgefälscht gewesen. Da konnte er meines Erachtens nichts für. Ich fand, dass Toussaint an diesem Tag, auch wenn er viel gelaufen ist, unauffälliger war als sonst. Da war überhaupt so im Mittelfeld mit, ich nenne ihn jetzt Ivan, zu Recht meines Erachtens ausgewechselt worden und das war so ein bisschen schade, aber auch ein Suat Serdar ist für mich eher tendenziell ein bisschen untergetaucht.
Ja, ich kann ehrlich gesagt voll wenig, also kaum was zu ihm sagen, weil er wirklich blass geblieben.
Ja, das defensive Mittelfeld oder Mittelfeld, hat sich jetzt nicht so nach vorne gespielt, aber ja, es war. Ja, ich glaube, wir werden nachher am Ende über dieses Spiel nicht reden, weil jetzt der eine Spieler oder der andere Spieler gut oder besser war. Das Wesentliche wird letztendlich sein, dass sie Moral gezeigt hatten in der zweiten Halbzeit.
Das definitiv. Also wie gesagt, das ist keine Punkteausbeute. Das ist, gehört ja eigentlich auch dazu, aber ich glaube, es ist besser mit so einem Spiel nächste Woche gegen Schalke zu spielen als mit einem 0-6. Ich glaube, es könnte für die Moral auch echt gut sein. Und nach dem Spiel wurde ja auch noch mit den Fans gefeiert, die, by the way, super supportet haben. Man hat eigentlich fast nur die Hertha-Fans gehört, so
Oh, das ist gut,
gefühlt.
dass du das sagst, sonst hätte ich das vergessen, ja.
Das fand ich wirklich. Also natürlich hat man ja auch immer so ein bisschen so eine Wahrnehmung dafür, aber ich finde, die waren wirklich bockstark heute, komplett abgeliefert. Ich habe auch gehört, es soll im Stadion extrem gewesen sein für die Hertha-Fans und eigentlich allein deswegen hätten wir immer einen Punkt verdient haben, einen Punkt verdient gehabt. Genau.
Ja, dann sollten wir eigentlich vom Gewinner des Spiels auch von den 4.500 Leuten reden, von den 4.500 Hertha-Fans, die da waren. Wir haben
Hatte
das
ich vorhin
Spiel
schon
nicht
überlegt, so
gewonnen.
zu sagen, als wäre mir zu kitschig gewesen, ja. Mein
Ja, dann ich traue mich jetzt. Ich
Lieblingsspieler.
hatte bei Twitter etwas gefunden, so hier, weil ja so dieses Stichwort Lage der Nation ist, weil ich auch nicht so richtig wohin wusste mit meinen Gefühlen.
Ja.
Dieses, ich schwanke halt natürlich wieder zwischen, sie belohnen sich nicht wieder, sie haben in der zweiten Halbzeit Moral gezeigt. So kannst du auch mal verlieren, aber ja, ich weiß auch nicht so richtig, was ich denken soll. Und ich hatte dann bei Twitter gefunden, Ralf-TL, der hatte was geschrieben. Er hat es jetzt nicht so fein formuliert, aber emotional spricht er mich total damit an. Der hatte geschrieben, schade, schade, nie stand Hertha BSC so scheiße in der Tabelle und hat dabei derart überzeugt. Moral top, Kampf top, Einsatz top. Ich finde das
Punkte nicht top, ja. Das trifft's gut, ja.
ist recht einfach formuliert, aber es trifft es eigentlich ganz gut. 8 Punkte auf Platz 14 gewesen vorher, jetzt 8 Punkte auf Platz 15. Das wird sich auch durch die Spiele am Sonntag nicht mehr verändern, weil
Nee.
die haben schon alle gespielt. Das war der 10. von 34 Spieltagen. Man soll ja immer nicht so früh ein Resümee ziehen. Aber was denkst du? Also bist du auch so zwischen diesen beiden Parteien, die immer sagen, ich bin froh, dass sie so gut spielen und ich bin zufrieden? Und dann gibt es Leute, nee, ihr seid zu leicht zufrieden, die machen keine Punkte, so steigt man halt auch ab.
Ja, das ist halt, ja, das ist halt genau der Punkt. Also ich ertappe mich auch immer, dass ich einfach gar nicht so eine richtige Meinung dazu habe, weil es gibt ja einen Prozess. Also dass sie besser sind als die letzten beiden Saisons, kann man ja eigentlich gar nicht bestreiten. Da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen, finde
Nee,
ich.
das wäre merkwürdig, wenn man das behaupten würde.
Irgendwie, ja klar, aber die Punkte fehlen halt trotzdem. Also man sagt halt immer, man fängt jetzt nächstes Spiel an zu punkten und gut, wir waren jetzt auch 4 Spiele ungeschlagen, muss man natürlich auch mal einfach sagen. Aber ja, wie gesagt, man hat trotzdem ein gutes Gefühl, aber zeitgleich auch ein schlechtes Gefühl, weil die Punkte ausbleiben. Aber ich würde bei mir persönlich sagen, dass das gute Gefühl überwiegt, weil man sieht es ja auch einfach so, wie die Stimmung ist zwischen Fans und Mannschaft, zwischen Fans und dem Präsidium. Generell einfach ist die Stimmung deutlich, deutlich besser. Und jetzt kriegt man ja vielleicht hoffentlich auch, muss ich jetzt persönlich mal sagen, Windhorst ist ja hoffentlich bald auch Geschichte. Und ich finde, es entwickelt sich einfach erstmal gerade in eine richtige Richtung. Und das merkst du sportlich auch. Und ich bin jetzt mal so frei und ich denke mal, das mit den Punkten wird sich jetzt auch hoffentlich bald mal in die richtige Richtung entwickeln, dass man da wirklich auch dann jetzt mal anfängt, richtig zu punkten.
Ich hatte diesen Satz, wann belohnen sie sich endlich? Ich habe heute ein bisschen darüber nachgedacht, bis mir eigentlich aufgefallen ist, naja, wir vergessen vielleicht doch eine Sache, nämlich das, wann bestrafen sie sich nicht mehr? Denn das gehört ja auch dazu. Warum haben wir denn gegen Freiburg verloren, nicht gewonnen? Weil ja, war ein schwerer Torwartfehler und
Ja.
dann war halt der Sieg nicht da. Okay, kann passieren, ihm ist keiner böse. Ich finde, wie die Fans reagiert haben, fand ich
War
total
nett, ja.
cool. Und auch wenn man heute nimmt, kann man natürlich sagen, sind nicht zusammengebrochen. Sie waren ganz nah am Unentschieden und in den letzten 2 Saisons hätten wir so eine Hertha-Mannschaft wahrscheinlich nicht gesehen. Die wären dann komplett zusammengebrochen wahrscheinlich. Aber auch hier ist es so, sie kriegen 3 Tore in der ersten Halbzeit
Ja.
und das kannst du dann halt nicht mehr aufholen. Also so, dazu ist Leipzig dann auch zu stark. Vielleicht haben sie jetzt nicht die beste Saison, aber du kannst dann nicht davon ausgehen, naja, kein Problem, dann machen wir halt 0 zu 3 in der zweiten Halbzeit. Das funktioniert dann halt nicht.
Nee, so geht's nicht.
Also bei allem Respekt darüber, dass sie da so viel Moral zeigen, ich wünsche dir jetzt irgendeinen Kniff oder irgendeinen Schnipp, mit dem ich sage, dann stellt auch diese Fehler und diese unzulässig und diese ja, wie soll man das nennen? Diese,
ich weiß, kann's was du ja selber meinst, aber,
diese Fehler ab oder diese Fehleranfälligkeit ab, dann kommt auch eher am Ende was raus. Ja. Ich sehe dich ein bisschen selber am Rätseln, du suchst selber nach Worten. Ne? Wir sind beide
Ich glaube, wir haben da fast die gleiche Meinung. Es ist irgendwie so, so, weiß ich nicht, wie nennt man das, ein zweischneidiges Schwert?
Ja, wahrscheinlich.
Irgendwie so.
Schwer zu greifen. Ha, Reporterlatein. Ja, wir legen uns nicht fest. Wir haben
wir haben keine Meinung. Ich will mich da nicht so weiter äußern.
Nee, eigentlich haben wir keine Ahnung. Es gibt wahrscheinlich nicht den Schalter.
Ich würde tendenziell eher positiv nehmen. Aber ich verstehe komplett. Man darf auch negativ sein.
Ja, am 23. Oktober geht es gegen Gelsenkirchen. Am 28. Genau. Oktober gegen Bremen. Und ganz ehrlich, wir müssen gegen Gelsenkirchen gewinnen zu Hause.
Ja, haben zum Glück den Trainer auch nicht gewechselt. Jetzt gerade.
Die Gelsenkirchen meinst du natürlich.
Ja, genau. Hm. Ja. Ja, Bremen natürlich nicht. Es wäre jetzt komisch, wenn ich den Trainer wechseln würde.
Es kann ja manchmal sein, wenn du dann da unten stehst, guck dir mal die anderen Vereine dran. Es gibt andere, die hätten Schwarz schon entlassen, wenn er da unten steht.
Ja, nee.
Aber ich glaube, das steht zum Glück von keiner Seite zur Debatte, dass Schwarz unter Druck ist.
Ich habe mich auf Gelsenkirchen bezogen.
Ja,
so habe ich auch verstanden. Die quasi nicht Frank Kramer rausgeworfen haben. Ja, wie gesagt, gegen Schalke müssen jetzt eigentlich Punkte her, würde ich jetzt sagen. Aber es ist natürlich auch wieder zu sagen, blöd müssen. Aber Schalke ist ohne Sieg, spielt echt einen schlechten Fußball, muss ich sagen, habe ich bisher so empfunden, beziehungsweise keinen erfolgreichen Fußball. Und ja, und gegen Bremen, die sind zwar in Form, aber ich glaube, es hat letzte Zeit auch ein bisschen nachgelassen, meine ich. Müsste man eigentlich auch punkten. Also eigentlich ist da schon was drin, weil danach geht es dann auch schon wieder gegen Bayern, oder? Ja, gegen Bayern. Eigentlich müssten da jetzt langsam Punkte her. Aber wie gesagt, Heimspiel, Stimmung ist gut. Ich bin da zuversichtlich auf Samstag.
Ja.
Sonntag, sorry.
Wir sind durch. Keine Notizen mehr. Ich bin jetzt auch, muss ich sagen, ein bisschen durch mit dem Tag. Also bei mir geht es jetzt auf Mitternacht zu. Und mir steckt ja schon noch ein bisschen das Spiel irgendwie in den Knochen. Klar. Und ich merke es jetzt, also ich werde jetzt langsam müde. Das hat aber nichts mit dir zu tun oder dass es nicht interessant ist, dir zuzuhören. Naja, es ist schon recht ungewöhnlich, so spät noch aufzunehmen.
Ja, klar.
Das merke ich dann.
Ja, bei mir ist es 17:35. Also bei mir ist es schon fast Abend.
Ja, glaubst du denn, das Sprechen über das Spiel, also mir geht es immer besser danach?
Nö, also ich ist gute Therapiesitzung gewesen.
Ja, wie bei allen Hertha-Podcasts. Ich glaube, es gibt viele Podcasts, aber ich glaube, das geht allen so. Cool, nee, dann haben wir es durch. Was glaubst du, wie lange haben wir gesprochen, Pi mal Daumen?
Stunde 20.
Also brutto bin ich jetzt bei 1,26. Da ist das Vorgespräch noch mit dabei. Das weiß ich gar nicht, wie lange das lief. Also mal gucken, ob wir irgendwo bei 1,20 rauskommen. Das muss ich dann danach nochmal gucken. Also du siehst, also die Zeit fliegt, oder?
Total. Es war auch, du meinst eine Stunde. Ich so, Stunde? Es waren 20 Minuten.
Ja, ich sag ja, wenn wir jetzt nochmal das ganze Windhorst-Thema nochmal aufgemacht hätten.
Nee,
ich glaube, das wäre zu lange gewesen. Und da hätten wir auch nur wieder spekulieren können.
Ich hatte wirklich Luft. Ich habe auch eigentlich echt ein bisschen viel geredet, zum Nachhinein aufgefallen. Ich habe beim College-Sport noch so lange reden können, aber ja, es ist nicht schlimm.
Ja, da muss ich mich fast bei dir ein bisschen entschuldigen, dass ich dich da unterbrochen hatte.
Gar kein Problem.
Aber ich hatte den Eindruck, das wird sonst irgendwann zu lang, sonst kriegen wir irgendwann den Dreh zu Hertha nicht mehr.
Hat auch nichts mit Hertha zu tun, ja. Es war ja auch relativ lange wenig mit Hertha. Das stimmt schon.
Ja, wobei, also ich meine, das gehört ja beim Exil-Hertaner nur auch immer dazu. Also der Blick mal über den Fußball hinaus, das mag ich ja auch, das gehört ja dazu.
Ja, klar.
Und das ist ja vielleicht auch ein ganz netter Unterschied mal zu anderen Hertha-Podcasten. Ja. Kann man ja auch denken.
Ja, das ist ja das Besondere.
Super, dann war's das.
Ja.
Dann bedanke ich mich bei dir und dann sage ich Ahohe.
Ja, Ahohe.